Der BVB taumelt Richtung Absturz. Endspiel für Nuri Sahin. Wie lange halten die Dortmunder Bosse noch zu ihrem Trainer? Außerdem, das sind die Gesichter der Dortmunder Krise. Und Transferwende bei Rashford. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ja, es könnte eine denkwürdige Woche für Borussia Dortmund werden. Denkwürdig nicht nur, weil es erneut eine englische Woche ist. Der BVB spielt am Dienstag bereits in der Champions League beim FC Bologna, in dem Wettbewerb also, wo es bislang ja, und das hat die Champions League bezogen auf den aktuellen Saisonverlauf von Borussia Dortmund exklusiv, ganz gut gelaufen ist. Aber dieses Spiel bekommt natürlich noch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und die ergibt sich aus den vergangenen drei Spielen im Kalenderjahr 2025, die allesamt verloren gingen. Zuletzt ja dann dieses 0:2 am Freitag bei Eintracht Frankfurt. Und deshalb die Frage an meine bessere Hälfte Manni Sedelbauer. In Bologna, buonasera, kann man schon sagen, guten Abend, ne?
Ja, die nette Dame im Supermarkt hat mich gerade mit Buongiorno begrüßt. Vielleicht dachte sie aber auch, das ist ein typischer, klassischer Tourist, der kennt nur diese Begrüßung, kann natürlich auch sein. Aber ja, hallo Olli und hallo auch an euch da draußen. Ja, ich bin angekommen, ich dachte auch tatsächlich, es wäre schöner Wetter. Beziehungsweise, wenn man irgendwie so an Bologna, italienische Stadt mit wahnsinnig, ja, schönen Gassen und so weiter denkt, denkt man auch eigentlich automatisch an gutes Wetter. Aber ja, dem ist nicht so, 6-7 Grad ungefähr, vielleicht so ein bisschen wärmer als in Dortmund, ja, als bei dir, Olli, und ja, leichter Nieselregen. Also ja, könnte klimatisch besser sein, sagen wir es so.
Ja, gut. Aber ich meine, A, es ist Januar und B, da hält sich mein Mitleid so auch stark in Grenzen. Und außerdem ist das hier kein Wetterpodcast. Denn was ich dich fragen wollte ist, was fangen wir mit dieser Woche, die jetzt, sagen wir mal ja schon mit der Abreise, wir zeichnen am Montag auf, mit der Abreise des BVB-Trosses nach Bologna begonnen hat. Was fangen wir mit dieser Woche an? Und was glaubst du, was könnte sich aus dieser Woche ergeben? Denn du warst ja genauso wie ich dabei in Frankfurt, als Lars Ricken ja relativ klare Worte gesprochen hat, als er in Bezug auf die mögliche Verweildauer des Cheftrainers Nuri Sahin eben halt gesagt hat, in erster Linie brauchen wir eins, so schnell wie möglich Ergebnisse, und für uns zählt nur Bologna. Wenn ich das mal versuche zu übersetzen, dann würde das für mich bedeuten, wenn in Bologna das Ergebnis nicht stimmen sollte, dann könnte es das gewesen sein mit dem Cheftrainer Nuri Sahin bei Borussia Dortmund, oder?
Ja, ich glaube, so kann man oder muss man wahrscheinlich auch den Sportgeschäftsführer verstehen. Also für mich klang das auch so. Ich habe direkt danach gesagt, naja, dann hat er jetzt ein Endspiel in Bologna. Und dann, was ich mich halt immer so ein Stück weit frage, gut, jetzt gegen Bologna, ich habe mir mal den Kader angeguckt. Ich kenne Posch, den Verteidiger, der mal bei Hoffenheim gespielt hat. Sonst kenne ich tatsächlich sehr, sehr wenige Spieler. Von daher kann ich die Mannschaft, auch wenn sie gerade in der letzten Saison der Serie A sehr, sehr, ja, für Furore gesorgt hat, kann man, glaube ich, schon fast sagen. Ich glaube, sie sind Vierter am Ende geworden. Ja, schon eine Mannschaft mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, selbst wenn der BVB das Spiel gewinnt, was durchaus möglich ist, du hast es angesprochen, Champions League, bisschen Wohlfühloase, anderes Gesicht, kennen wir alles aus der letzten Saison, wie viele andere Punkte, die vielleicht auch nicht so gut laufen, ja übrigens auch. Selbst wenn sie das gewinnen, dann denke ich mir, hast du halt am Samstag gegen Werder Bremen eigentlich das nächste Endspiel für Nuri Sahin. Genau. Von daher glaube ich, eigentlich ergebnistechnisch wäre es schon gut für Nuri Sahin, wenn sie das morgen wuppen. Aber also gesichert ist er deshalb nicht, wenn sie morgen in Bologna gewinnen, oder wie siehst du es?
So würde ich das auch interpretieren, zumal es ja auch, sagen wir mal, ja, etwas weitergehende Ausführungen gewesen sind, die Lars Ricken da gemacht hat, wo er halt gesagt hat, eins ist ja mal ganz klar, Nuri Sahin hat unser Vertrauen genossen und er genießt es auch weiterhin, und Nuri Sahin sei deswegen auch sehr dankbar. Also mit anderen Worten, unter normalen Umständen, so würde ich das dann mal interpretieren, unter normalen Umständen reicht die schlechteste Hinrunde, die Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga seit 10 Jahren gespielt hat, plus dann noch 3 Niederlagen jetzt in Folge zu Jahresbeginn eigentlich aus, um grundsätzliche Zweifel daran zu haben, ob diese Konstellation, diese Personalkonstellation mit diesem Cheftrainer erfolgversprechend ist. Und ich meine, machen wir uns doch mal ehrlich, man kann doch jetzt nicht alles von diesem Spiel in Bologna abhängig machen. Ich meine, völlig unabhängig davon, wie diese Partie auch ausgehen wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es Erkenntnisse aus diesem Spiel geben wird, die dann dazu führen, dass man daran allein die Entscheidung festmacht, ob man an dem Cheftrainer festhält oder ob man eventuell die Pferde wechselt. Also so sehe ich das zumindest. Ja, man muss total. man muss einfach sagen, Borussia Dortmund hat ja nicht nur, was die statistischen Werte in der Fußball-Bundesliga-Saison angeht, über alle Maßen enttäuscht, sondern und das zeigte für mich ja auch dieses Spiel in Frankfurt relativ deutlich. Die Krise, in die man durch Leichtfertigkeit, durch sicherlich auch irgendwo Nachlässigkeit in Bezug auf Einstellung hereingeschlittert ist. Da denke ich jetzt an dieses 2:4 bei Holstein Kiel vom vergangenen Dienstag. Diese Krise ist jetzt aber auch, das ist für mich die Quintessenz aus dieser 0:2 Niederlage in Frankfurt, in den Köpfen der Spieler angekommen. Denn so wie Borussia Dortmund dort aufgetreten ist, hat man, fand ich, deutliche Zeichen von Verunsicherung gesehen. Und die spannende Frage ist natürlich, wie willst du diese Verunsicherung lösen, wenn du das Gefühl hast, alles stellt sich momentan die Sinnfrage. Man schaue sich beispielsweise Nuri Sahin nach dem Schlusspfiff in Frankfurt an, wie er schon, ich meine, weiß Wunder, gewirkt hat auf die Öffentlichkeit, nämlich wie ein Trainer, der, ja, ich sag's mal brutal jetzt, fast schon der Verzweiflung nahe ist und dem das sehr, sehr nahe geht, dass er es in dieser Saison halt überhaupt nicht ans Laufen bekommt. Und das ist eine extrem schwierige Situation, in der der Verein da steckt. Jeder weiß, dass, wenn der Trainer irgendwie anders heißen würde, die Entscheidung wahrscheinlich schon gegen ihn gefallen wäre.
Ja, sehe ich auch so. Für mich kommt es aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, ein Stück weit überraschend. Klar haben sie auch vor Weihnachten nicht wahnsinnig gut gespielt, nicht wahnsinnig viele Punkte gerade in der Bundesliga eingefahren und trotzdem hattest du ja die Winterpause, dann hattest du die ganzen Verletzten und kranken Spieler, die ja dann zurückkamen, jetzt mit Ausnahme des Leverkusen-Spiels. Und eigentlich fand ich, hattest du, oder ich hatte zumindest das Gefühl, jetzt wird's besser. Ne? Und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Du hattest wahrscheinlich auch kein allzu leichtes Auftaktprogramm, mit Ausnahme dem Spiel gegen Kiel. Und ich glaube, am Ende, egal wie lange das noch gut geht, werden wir immer über dieses Kiel-Spiel sprechen, weil ich glaube, wenn der Verein sich von Nuri Sahin trennt, dann war das das Spiel, was ihn so ein Stück weit das Genick gebrochen hat, oder?
Ja, natürlich. Das war extrem erschreckend. Du kannst in Bezug auf das Leverkusen-Spiel sicherlich auch noch irgendwo den mildernden Umstand bemühen, dass die Personalsituation mehr als angespannt war, dass du mit einer Abwehr hast spielen müssen, die so noch nie zusammengespielt hat und so wahrscheinlich auch so schnell wieder nicht zusammenspielen wird, dass es da Abstimmungsprobleme gegeben hat und dass der Spielverlauf natürlich extrem unglücklich aus Sicht des BVB gewesen ist, mit dem ganz frühen Gegentor und dann auch dem 0:2 nach 8 Minuten. Das Kiel-Spiel, da war ja die Personalsituation schon wieder deutlich entspannter als im Vergleich zu dem Leverkusen-Spiel. Ja. Das Kiel-Spiel ist einfach erschreckend gewesen. Es ist, ich glaube, Sahin und Ricken haben unisono davon gesprochen, dass es eine beschämende Vorstellung gewesen ist. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben das ja in dieser Saison auch vielleicht schon mal vergleichbar erlebt. Ich denke an dieses debakulöse 1:5 beim VfB Stuttgart. Aber da hieß der Gegner immerhin noch VfB Stuttgart. Und jetzt reist du nach Kiel und du weißt, wie Holstein Kiel zu Hause spielt, dass das ein Gegner ist, der tief steht, der jeden Meter des ohnehin nicht ganz so gepflegten Rasens was ja auch nochmal ein Punkt ist. Ja, wie kann man denn auf die Idee kommen, dann Ballbesitzfußball aufzuziehen, wenn du weißt, du kannst nicht kombinieren auf diesem Acker, bei aller Wertschätzung für die Verantwortlichen von Holstein Kiel. Der Rasen ist eine Katastrophe. Naja, du weißt, Kiel spielt auf Konter und du läufst denen so ins offene Messer und kassierst innerhalb kürzester Zeit 3 Gegentore. Das ist nur mit fehlender Konzentration zu erklären. Das ist nur mit fehlender Einstellung zu erklären. Mhm. Und also wie sowas zustande kommen kann, das ist... Ja, trotz aller Probleme und auch trotz der gelegentlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, immer wieder auftretenden Mentalitätsprobleme, die Borussia Dortmund ja leider Gottes seit Jahren mit sich rumschleppt, das ist trotzdem in der Form für mich absolut unerklärlich. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal den Bogen so ein bisschen auf Frankfurt schlagen, ich glaube, dass in Frankfurt halt das Problem gewesen ist, dass die Mannschaft schon prinzipiell bemüht war, das zu erbringen, was Sahin eingefordert hat, nämlich eine Reaktion, dass aber mittlerweile aufgrund der Dynamik, die nach diesem Kiel-Debakel entstanden ist, mit der Trainerdiskussion, mit der Diskussion über einzelne Charaktere in der Mannschaft, tatsächlich sowas wie Verunsicherung da auch sich jetzt reingeschlossen hat. Klar. Da fehlt es an Konzentration. Es gab Fehlpässe, die sogar ohne großen Gegnerdruck fabriziert worden sind. Und dann gibt's so einige Dinge wie, also zum Beispiel dieses passive Zweikampfabwehrverhalten. Also wie Rami Benzebaini vor diesem 0:1.
Schön, Olli, dass du es noch Zweikampfverhalten nennst.
Ja, kann man es ja fast gar nicht mehr nennen. Hast du völlig recht. Also sehr berechtigter Einschub. Aber wie er da quasi seinen Gegenspieler Rasmus Christensen einfach laufen lässt in diesen freien Raum. Ich meine, selbst wenn er im Vollsprint hinterhergegangen wäre, wahrscheinlich hätte er nicht mal einholen können, aber er hätte zumindest Druck aus ihn ausüben können, so dass der dann nicht sozusagen in aller Ruhe dann diesen Pass nach innen spielen kann auf Ekitike, der dann zum 0:1 geführt hat. Also das sind einfach Dinge, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Und da muss man mal deutlich sagen, in dieser Mannschaft stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Ist eine andere Frage, ob das dann immer am Trainer festzumachen ist. Aber jetzt ist halt, Manni, die Situation so, wie sie ist.
Ne? Ja, so ist es. Und du hast auch Nuri Sahin schon davor angesprochen, wie verzweifelt er so ein Stück weit war, wie ratlos, wie geknickt er war. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wie er sich gegeben hat nach diesem Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt.
Würden Sie da sagen, hey, gib mir die Zeit? Oder würden Sie verstehen, wenn Sie sagen, der Verein muss irgendwann reagieren?
Beides natürlich. Ich kann absolut verstehen, dass der Verein irgendwann auch reagieren muss. Aber ich sage auch, natürlich ist das ein Umbruch. Aber Zeit im Fußball ist rar gesät. Und Fußball, die Zeit gewinnst du mit Siegen. Die Zeit gewinnst du mit Leistung. Und dem werden wir gerade nicht gerecht. Aber klar, ich bin hier angetreten mit alle zusammen, dass wir einiges aufbauen wollen. Ich würde es lieben, hier über die nächsten Jahre hier was mit aufzubauen. Und dafür müssen wir abliefern, dafür müssen wir Argumente liefern, dafür müssen wir Spiele gewinnen.
Spielen Sie auch den Rückhalt der Mannschaft?
Ja, doch. Also das habe ich ehrlich gesagt nie bezweifelt. Und wir reden viel miteinander. Ich sehe auch, wie die Jungs spielen. Und ich weiß auch, dass es, wenn man dann die Vertrauensfrage stellt, weil man sehr viele Spiele erst verloren hat, ist das völlig normal. Und diese Fragen wurden mir auch damals gestellt, etc. Aber ich hab nicht das Gefühl, dass wir da irgendein Problem haben innerhalb der Mannschaft mit dem Trainerteam.
Ja, wir hörten einen Nuri Sahin, der, ich denke, einerseits nachvollziehbarerweise sehr geknickt ist und der andererseits aber auch, und das macht ja vielleicht auch diese Einschätzung bezüglich seiner Person, ist er noch der richtige Mann am richtigen Ort, ein klein wenig schwierig, weil Manni in der Analyse und in der, Benennung der Defizite, die diese Mannschaft nun mal hat. Ich glaube, da liegt er eigentlich mit dem BVB-Verantwortlichen auf einer Wellenlänge. Mhm. Also alle sind sich im Prinzip einig darüber, was dieser Mannschaft fehlt, dass es an Mentalität fehlt, dass es an Einstellung fehlt, dass es vielleicht auch sowas wie ein Vakuum an Führungsspielern gibt. Es gab ja mehrere Spieler, die ja auch erneut wieder, muss man sagen, da in Frankfurt sich regelrecht abgeduckt haben. Ja. Also wenn man jetzt beispielsweise, ich meine, man kann diese Reihe endlos fortsetzen, aber wenn wir uns mal einen rauspicken wollen, von Julian Brandt hat man überhaupt nichts gesehen. Das war gar nichts. Da war auch nichts erkennbar, was so auch nur ansatzweise in Richtung eines Stemmens gegen diese bedrohliche Situation kommen würde. Nichts, gar nichts. Und das sieht Nuri Sahin schon ganz, ganz richtig. Aber Manni, es ist leider auch so, zumindest mein Eindruck, ihm fällt auch nichts ein, was er dagegen tun könnte, was er nicht schon versucht hätte.
Genau.
Also er scheint an einen Punkt gekommen zu sein und das scheint ja auch von den Verantwortlichen mittlerweile erkannt worden zu sein, wo ihm, auch das hat er nicht exklusiv, auch da gab es schon mal Trainer in der Vergangenheit, die einen ähnlichen Eindruck vermittelt haben, wo ihm offenbar nicht mehr richtig viel einfällt. Und das macht es ja so schwer, ihn einerseits halten zu wollen, ihm einerseits zu sagen, Mensch, der Junge weiß ja, wo die Probleme dieser Mannschaft liegen und die Probleme der Mannschaft sind auch nicht neu. Aber wenn ein Trainer halt dann irgendwo auch nicht mehr den Hebel findet, um diesen Turnaround herbeiführen zu können, dann läuft es halt in aller Regel auf das Unvermeidliche hinaus. Ne?
Ja, das ist ja auch einfach das Erschreckende an der Sache. Du hast es angesprochen. Sie wissen, woran es hakt, aber sie schaffen es nicht, das irgendwie zu korrigieren oder die Spieler dazu bringen, das umzusetzen. Also das ist ja eigentlich noch schlimmer, als wenn du nach einer Niederlage hergehst und sagst, boah, müssen wir nochmal analysieren, in uns gehen. Aber nach dem Spiel, nein, wusste jeder da, dass man die Punkte, die heute wieder nicht gepasst haben. Und es wiederholt sich. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass da gar kein Lernprozess da ist. Wenn ich auch auf die Saison noch unter Edin Terzic zurückblicke, da gab es schon ähnliche Themen, die genauso schlecht oder schleppen liefen wie aktuell. Das war, du hast Ballbesitz, kannst aber keine Chancen kreieren nach vorne und. Also das sind immer wiederkehrende Themen. Und Nuri Sahin, so ehrlich muss man sein, schafft's auch nicht, die Mannschaft da oder die Spieler weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ja fast schon gar nicht mehr nur mein Gefühl, sondern das ist einfach Fakt, dass die Mannschaft einfach nicht besser wird. Olli, ich weiß aber trotzdem nicht, wie du es siehst. Mhm. Wenn ich die Verantwortlichen am Spiel gehört habe, wenn ich die Spieler am Spiel gehört habe, Nuri Sahin auch, ne, da war ja immer dieses Gefühl, wie wir schon gesagt haben, am Dienstag gegen Bologna gibt es ein Endspiel und wenn das nicht läuft, bist du wahrscheinlich raus. Wenn es läuft, dann hast du trotzdem noch das Spiel gegen Werder Bremen und. Also, was mich so ein bisschen stört, musst du nicht als Verantwortlicher jetzt hergehen und sagen, okay, Leute, wir setzen uns zusammen, passt auf, es gibt Plan A. Wir trennen uns von Nuri Sahin, holen einen anderen Trainer mit dem Risiko, dass es vielleicht auch nicht besser läuft, weil es gibt auch ganz viele andere Baustellen, da sprechen wir vielleicht später noch kurz drüber, Olli, im Verein, die es sehr, sehr schwer machen, glaube ich, grundsätzlich für einen Trainer, vernünftig zu arbeiten. Oder du sagst eben, Nuri Sahin ist unser Mann, wir lassen jetzt mal eine Entwicklung zu, wie es beispielsweise auch bei Dino Topmöller in Frankfurt war. Der stand auch letzte Saison schon kurz vorm Aus, weil sie in so einer Krise waren. Und jetzt guckt er die Mannschaft an, was die für einen Spirit hatten, was die für ein, ich denke da an Omar Mamouche, der dann sich im Kabinentakt noch von allen Mitarbeitern verabschiedet hat. Da hast du gemerkt, das ist eine Mannschaft, die ist schon auch mal durch schwierige Phasen gegangen. Und wenn du jetzt dich von Nuri Sahin trennst, dann stoppst du ja die Entwicklung schon wieder. Dann muss wieder jemand bei Null anfangen. Also für mich ist es einfach so zu sagen, entweder das ist unser Mann, dann spielen wir vielleicht nächstes Jahr nicht international mit wirtschaftlichen Einbußen und, aber wir stoßen eine Entwicklung an, die vielleicht mal, wie Sie so schön gesagt haben, eine Ära einläutet, oder wir sagen, nee, pass auf, wir glauben nicht an dich, vielleicht haben wir Fehler gemacht, da müssen wir das jetzt korrigieren. Gibt es für dich eine andere Möglichkeit?
Also für mich nicht.
Nein, also im Grunde genommen, ich meine, du beantwortest dir die Frage ja zumindest in der Tendenz schon selber, indem du diese beiden Möglichkeiten aufgezählt hast, weil das sind exakt die zwei Handlungsoptionen, die du hast. Und ich finde das ganz schön, dass du nochmal dieses Beispiel Eintracht Frankfurt da benennst, weil es war auch in Frankfurt am Ende der Pressekonferenz ist genau das thematisiert worden. Da ist, nachdem Dino Topmöller da ausführlich darüber berichtet hat, wie Omar Mamouche verabschiedet worden sei, dann anschließend, also erstmal auf dem Platz, sowohl von den Fans als auch von seinen Mitspielern und anschließend dann auch nochmal in der Mannschaftskabine. Ja. Er sagte dann halt wörtlich, jeder gönnt Omar Mamouche, der so viel Wertvolles für die Eintracht geleistet hat, dass er diesen Schritt machen kann hin zu einem absoluten Spitzenverein. Und das sei halt ein toller Spirit, den die Mannschaft hätte. Ja. Und daraufhin gab es die Frage an Nuri Sahin, dieser Spirit, den Ihr Kollege da beschrieben hat, vermissen Sie den in Bezug auf Ihre Mannschaft? Und ich fand es sehr, sehr aufschlussreich, was Nuri Sahin da geantwortet hat. Das geht nämlich genau in die Richtung dessen, was du gerade schon eben erzählt hast. Weil er hat gesagt, man muss sich ja mal die Entwicklung angucken, die Eintracht Frankfurt unter Dino Topmöller gemacht hat. Da gab es eine erste Saison, hat Sahin gesagt, in der halt nicht alles funktioniert hat, in der der Trainer damals neu, Dino Topmöller, die Mannschaft auch erstmal kennenlernen musste. Dann hat man gegen Ende der Saison eine Bilanz gemacht und hat dann gesagt, okay, wir brauchen bestimmte Veränderungen auf einzelnen Positionen. Jetzt Einschub von mir, das weiß ich mal aus einem Gespräch, was ich mal mit Markus Krösche geführt habe, vor ein paar Monaten, wo er dann gesagt hat, naja, wir hatten schon den Eindruck in der vergangenen Saison, dass wir einige Leute dabei haben, die jetzt, ich sag mal, in Spielen wie gegen Gegner wie Augsburg oder Abstiegskandidaten nicht so hundertprozentig konzentriert waren. Und das können wir uns als Eintracht Frankfurt einfach nicht erlauben. Und deshalb hat man sich im Sommer bemüht, gerade da Veränderungen herbeizuführen, Mentalitätsspieler zum Beispiel zu holen. So, und in dieser Saison, da erweckt Eintracht Frankfurt ein ganz, ganz anderes Bild. Und auf einmal schreibt jeder, berichtet jeder unserer Kollegen von der Erfolgsgeschichte, die Dino Topmöller dort schreibt, mit einer Mannschaft, die einen total geilen Spirit hat, die über jeden Zweifel erhaben ist, was das Engagement angeht. Nur, um dahin zu kommen, brauchtest du natürlich diese Entwicklung, wie ich sie eben beschrieben habe. Und über die Scheine auch gesprochen hat, über die du vorher hier ja schon gesprochen hast. So, und das wäre natürlich ein Weg, den du gehen könntest, auch als Borussia Dortmund, indem du sagst, pass auf, wir haben in dieser Saison erkannt, wir haben riesige, riesige Defizite. Aber die Defizite liegen jetzt nicht am Trainer, von dem sind wir überzeugt, sondern das hängt mit der Mannschaft zusammen. Aus dem Grunde, der Trainer bleibt. Und wir werden im Sommer gucken, dass wir die Mannschaft so verändern, dass es dann eine bessere Aussicht auf gute Leistungen gibt, dass die Mannschaft dann einen anderen Spirit hat. Und die Tatsache, dass Borussia Dortmund zurzeit weder das eine noch das andere macht, hängt für mich, ist natürlich eine Interpretation damit zusammen, dass der BVB leider Gottes, auch wenn man nochmal das Beispiel Eintracht Frankfurt bemüht, in der Führung nicht klar ist in Bezug auf das, was passieren soll. Und ich glaube, dass es einige gibt in der Führung, die ihr Urteil schon gefällt haben, die der Meinung sind, es muss einen Trainerwechsel geben, ganz, ganz schnell. Und dass es andere gibt, die gerne noch Nuri Sahin weitere Chancen geben wollen. Und dass dann noch erschwerend hinzukommt, wenn man jetzt sagt, man macht einen Trainerwechsel, ja, dann muss man natürlich auch erstmal einen haben, der es übernimmt, ja, von dem man dann hundertprozentig überzeugt ist.
Ja, das ist ja auch also, so, ne? Mit der Winter-
und das ist ja exakt.
Wintertransferfenster, Kurzfristigkeit, dann ist es genauso wie bei den Spielern, dass da auch nicht die großen Namen vorne im Schaufenster stehen und du sagst den, alle super, sondern da musst du schon akribisch suchen. Und die Kurzfristigkeit ergibt sich halt auch wiederum aus diesem Kiel-Spiel, glaube ich. Ne? Davor war eigentlich jedem klar, wir stehen das zusammen durch, dass du dann jetzt einmal verlierst zum Auftakt. Damit ja, konntest du wahrscheinlich nicht rechnen.
Absolut. Ich glaube, dass sie am Dienstag, am vergangenen Dienstag nach dem Kiel-Spiel erstmals angefangen haben, sich zum ersten Mal ernsthaft mit dieser Option Trainerwechsel zu beschäftigen. Und das führt dann natürlich dazu, dass du mögliche Kandidaten abklopfst, ja, und dann feststellst, oh ja, der eine hätte vielleicht das Problem, der andere hätte vielleicht jenes Problem. Also die Namen, die da gespielt werden, die dürfte ja mittlerweile jeder mitbekommen haben. Da ist Erik ten Hag zum Beispiel. Dann gibt es natürlich auch, würde es möglicherweise die Möglichkeit geben, Roger Schmidt zu verpflichten. Aber es scheint offenbar da auch so ein bisschen die Überzeugung zu fehlen, zu sagen, es geht nicht mehr weiter mit Nuri Sahin und genau, jetzt setzen wir auf einen neuen Trainer.
Ja, ja, das ist ja eben das Schwierige, ne? Du hast es angesprochen. Ich glaube auch mittlerweile ist es schon so klar, wir müssen nicht drüber sprechen, Borussia Dortmund ist ein Riesenclub, da würde wahrscheinlich jeder Trainer auf der Welt sich das Ganze überlegen, aber gerade vielleicht auch die deutschen Trainer, die den deutschen Markt gut kennen, ich glaube, nach so einem willst du ja dann auch Ausschau halten, wie Ten Hag oder beispielsweise Roger Schmidt, die kennen natürlich auch so dieses Machtgeflecht und man sieht ja jetzt schon, du hast es angesprochen, ja, Olli, dass da nicht alle immer an einem Strang ziehen. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn du als potenzieller Trainer weißt, okay, die hätten mich gerne, aber tue ich mir damit überhaupt einen Gefallen? Das ist schon ganz schön kompliziert, was da im Verein so los ist, oder? Also das ist doch schon ein bisschen abschreckend, oder?
Ja, also ich meine nochmal, wenn man diese Führungsstruktur von Borussia Dortmund sieht, und man muss ja sagen, das ist ja jetzt zunächst mal auch in gewisser Weise eine Übergangsstruktur. Also Aki Watzke zieht sich zurück. Aki Watzke hat dann ja den Auftrag bekommen vom Präsidialausschuss sozusagen, selber Vorschläge zu erarbeiten, wie die Zeit nach ihm dann gestaltet werden soll. Mhm. Und er hat dann Ricken zum Sportgeschäftsführer gemacht. Der Sportdirektor Sebastian Kehl hätte diesen Job auch gerne gehabt. Dann holst du halt auch noch Sven Mislintat zurück, von dem du weißt, dass er mit Sebastian Kehl, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt auf einer Wellenlänge funkt. Das heißt, da gibt's schon mal Grabenkämpfe. Kehl hat sozusagen Macht nach oben abgeben müssen, nämlich an Lars Ricken, der ihm vorgesetzt worden ist und muss dann auch innerhalb seines Kernbereichs, er ist ja nun mal nach wie vor der Sportdirektor, auch Macht abgeben, dadurch, dass Sven Mislintat da jetzt auch in Bezug auf das Scouting eine besondere Rolle spielt. Und zu allem Überfluss hat Aki Watzke ja auch noch seinen Berater Matthias Sammer sozusagen direkt wieder mit ins Boot genommen als Berater von Lars Ricken zukünftig. Ja, so, ja. Und jetzt nur mal angenommen, wir sind jetzt bei den Sitzungen, bei diesen Elefantenrunden nicht dabei, aber so wie die handelnden Personen schon mal sind, also würde es mich sehr, sehr stark wundern, wenn die in der Bewertung der aktuellen Situation sich völlig einig wären. Ja. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. So, und dann kommt natürlich noch dazu, nehmen wir mal jemanden wie Sebastian Kehl, der weiß natürlich, dass als in der vergangenen Saison Edin Terzic der Cheftrainer war, jetzt sein Standing vielleicht nicht ganz so gut ist, weil sein Verhältnis zu Terzic nicht das Beste war. Und durch den Trainerwechsel von Terzic zu Sahin hat sich sein Standing natürlich intern deutlich verbessert. Ich meine, sein Vertrag ist erst vor kurzem verlängert worden. Ja. Und jetzt hängt er natürlich auch irgendwo wieder mit drin in dieser ganzen Geschichte. Das ist eine sehr, sehr verworrene Situation da an der Führungsspitze von Borussia Dortmund. Und das ist etwas, was eine Lösung dieses ganz, ganz konkreten Problems, was man jetzt zu einem Zeitpunkt hat, wo offenbar keiner damit gerechnet hatte, massiv erschwert.
Ja, das ist ja auch so,
Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze auflösen wird. Ich glaube, Sie wissen selber nicht derzeit.
Das kann sehr gut sein. Ich glaube, was Sahins Situation so ein bisschen verkompliziert hat, könnte natürlich auch die Vertragsverlängerung von Sebastian Kehl gewesen sein, ne? Weil Du hast ja eigentlich jetzt eben Kehl das Vertrauen gegeben für noch zwei weitere Jahre als ja derjenige, der eigentlich im Sportbereich mit ja federführend sozusagen verantwortlich ist. Und dadurch, dass jetzt natürlich Kehl dieses Vertrauen hat und genießt, ist natürlich der nächste wackelige Posten halt der Trainerposten. Ne? Wenn es sportlich nicht läuft, dann kannst du jetzt ja nicht mehr, auch wenn das auch schon durch das ein oder andere Medium kursiert, dass mit Şahin auch Sebastian Kehl auf der Kippe steht, das kannst du ja nicht machen. Du kannst den ja nicht vor zwei Wochen verlängern und jetzt vor die Tür setzen, wenn das nicht läuft.
Nein.
Also das halte ich für wirklich ausgeschlossen.
Ich sag mal so, ich halte im Fußball mittlerweile, aber das ist, sagen wir mal, die Erfahrung, die ich dir, ist kein Verdienst, hängt einfach damit zusammen, dass ich ein paar Jahre älter bin und ein paar Jahre länger im Geschäft bin. Ich halte da grundsätzlich nichts für ausgeschlossen, aber wenn du das nur mal angenommen, das würde so gemacht werden, also Kehl würde jetzt auch mitgehen oder man hält sogar anscheinend fest und opfert dann sozusagen, weil man irgendeinen Verantwortlichen benennen will oder glaubt benennen zu müssen, man opfert dann Sebastian Kehl, also dann würde man sich ja nach dieser Vertragsverlängerung vor wenigen Wochen komplett der Lächerlichkeit preisgeben. Aber das Ganze zeigt natürlich, wie verworren da die Struktur in der Führung von Borussia Dortmund ist und wie wichtig es wäre, da tatsächlich mal etwas mehr Klarheit reinzubekommen. Ja, ja. Denn ich glaube tatsächlich, dass nur mal angenommen, gibt jetzt kein Erfolgserlebnis in Bologna oder was für mich noch wichtiger wäre, es gibt jetzt von mir aus auch keinen Heimsieg gegen Werder Bremen dann am kommenden Samstag. Und nach dem, was Ricken gesagt hat vorher, okay, dann müsste dieser Trainerwechsel vollzogen werden. Du hast es eben auch schon mal gesagt. Was denkt denn so ein Roger Schmidt beispielsweise über die aktuelle Situation bei Borussia Dortmund? Und da fragst du dich als Trainer natürlich einerseits, ist da die Strahlkraft dieses Vereins? Andererseits ist der Verein derzeit, ich sag's mal so, oder er weckt zumindest den Eindruck, als ob er nur bedingt handlungsfähig ist. Dann tust du dir als Trainer auch unter Umständen keinen Gefallen, dahin zu gehen in dieser Situation.
Ja, genau. Genau, also das musst du dir ja auch erstmal dann auch antun. Ich meine, du hast ja auch als Trainer, wenn ich mir jetzt beispielsweise nur mal vorstelle, Sandro Wagner, der nach meinen Infos ganz klar auf jeden Fall die Weltmeisterschaft 2026 machen will. Aber jetzt holst du beispielsweise, lass uns
das durchspinnen. Hat er ja auch extra nochmal gesagt.
Genau, ne? Holst du jetzt wieder einen jungen Trainer, der steht am Anfang seiner Clubkarriere. Dann kannst du den auch mal ganz schnell verbrennen, wenn es dann nicht stimmt. Und der hat ja auch was zu verlieren, so ein Trainer, ne? Der versucht natürlich dann auch Stationen in seiner Vita zu gehen, die ihn weiterbringen. Und ich glaube, Borussia Dortmund namhaft absolut attraktiv für jeden Trainer, für jeden Spieler, glaube ich, in Europa. Das ist klar. Aber du hast eben auch ganz schön viel zu verlieren. Und Olli, was ich bei diesem Machtgeflecht, du hast es angesprochen, ne? Du hast eine Übergangsstruktur, wo sich oder in der sich Watzke immer weiter zurückzieht. Jetzt muss man natürlich sagen, da gibt's ja schon auch Bedenken, inwiefern sich Watzke dann tatsächlich dann auch in Zukunft aushalten wird. Ne? Also Fakt ist ja, Aki Watzke hat jetzt noch das Sagen, er hat immer so ein bisschen die Zügel in der Hand, glaube ich. Er ist letzten Endes auch immer der dann die Entscheidungen trifft, auch wenn er jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit nicht mehr ganz so oft auftritt. Jetzt gibt's das Beispiel ja vom Tegernsee aus München mit Uli Hoeneß. Der war dann auch nicht mehr so aktiv, hat da aber trotzdem noch so ein Stück weit das Sagen. Und das Risiko besteht ja in gewisser Art und Weise beim BVB auch, ohne jetzt Aki Watzke da irgendwas nachsagen zu wollen. Aber ich glaube, der vom Typ her schon auch einer ist, der ungern sagt, okay Leute, ich bin jetzt raus, macht ihr einfach mal alles das, was ich in den letzten Jahren gut gemacht habe, wohin ich den Verein entwickelt habe, macht einfach mal. Also das lähmt ja auch so die ein oder andere Entwicklung, wenn man jetzt beispielsweise einen Lars Ricken nennt, der natürlich, glaube ich, schon auch ein enges Verhältnis irgendwo zu Aki Watzke hat, weil er ihn natürlich doch dann überraschenderweise als Geschäftsführer sozusagen ins Amt gebracht hat und so weiter, dann weiß man, okay, die sind sehr, sehr eng. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Sebastian Kehl mit Lars Ricken und Nuri Şahin, die alle mal zusammengespielt haben, ein wahnsinnig ja, da ist auch ein wahnsinnig enges Verhältnis. Also das ist schon wirklich ganz, ganz schwierig, glaube ich, auch für die, sich da auf eine Seite, nenne ich es jetzt mal, zu schlagen, oder?
Das ist alles andere als leicht. Ich meine, versuchen wir uns doch einfach mal in die Situation von Lars Ricken hineinzuversetzen. Er ist an diesen Geschäftsführerposten ziemlich überraschend gekommen. Und es ist doch ganz klar, dass wenn du diese Chance bekommst, überraschend, weil Aki Watzke ja offenbar Zweifel bekommen hat an Sebastian Kehl, ob der jetzt nun die richtige Besetzung für diese Position ist, das sei mal dahingestellt. Haben wir ja auch schon öfter diskutiert, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Ich glaube nicht, aber gibt's vielleicht auch andere Meinungen. Nur, du verspürst doch automatisch sowas wie eine Bringschuld als Lars Ricken gegenüber Aki Watzke, der diese Chance genau gegeben hat. Und wenn es da jetzt beispielsweise bei Aki Watzke und bei Matthias Sammer, der ja irgendwo für mich zwischen Watzke und Ricken irgendwo steht, eine andere Meinung in einer entscheidenden Frage, wie beispielsweise dieser Trainerfrage gibt, ja, dann brauchst du schon ziemlich viel Chuzpe, um dich darüber hinwegzusetzen. Aber gleichzeitig wäre es dann auch deine Pflicht, deiner Verantwortung gerecht zu werden, indem du dann sagst, pass auf, das machen wir jetzt aber tatsächlich so. Ja. Und wenn wir mal versuchen, weil es steht ja jetzt irgendwann eine Beantwortung dieser Trainerfrage an, wenn wir uns mal versuchen, in Lars Ricken hineinzuversetzen, dann müssen wir doch einfach mal sagen, wenn du der Meinung bist, und das hat er ja klar zum Ausdruck gebracht, die immer gleichen Verhaltensmuster, die Mannschaft an den Tag legt, das hängt eher mit, sagen wir mal, den Charakteren der Spieler zusammen. Es hängt vielleicht auch mit der Zusammensetzung dieser Mannschaft zusammen, als es mit dem Cheftrainer zusammenhängt, der natürlich schon irgendwo die Verantwortung hast, ja, dann musst du zur Not auch bereit sein zu sagen, nein, dann machen wir mit diesem Cheftrainer weiter, weil dann würdest du natürlich das Risiko eingehen, dass diese Saison, in der ja ohnehin relativ viel schief gelaufen ist, am Ende möglicherweise tatsächlich vielleicht sogar ohne internationale Spiele ausgehen wird, was eine Qualifikation angeht, aber dann hättest du genauso wie du es eben auch gesagt hast, vielleicht auch etwas mehr Optionen, mal grundsätzlich etwas zu ändern, sowohl an der Mannschaft als auch, was es dann angeht, vielleicht im Sommer am Cheftrainerposten. Ja. War nur mal ein Beispiel. Sebastian Hoeneß hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert bis 2027, soll aber eine Ausstiegsklausel haben, dass er im Sommer gehen könnte, als Beispiel. Das heißt, weiß man ja auch nicht, ob der dann überhaupt kommen würde oder sonst was. Aber du hättest natürlich, wenn du den Cheftrainerwechsel im kommenden Sommer vollziehst, deutlich mehr Möglichkeiten, als wenn du ihn jetzt vollziehen musst. Und du hast gleichzeitig auch deutlich mehr Möglichkeiten als Verein, dir nicht nur Gedanken darüber zu machen, was du an der Mannschaft ändern willst, sondern vielleicht auch diese Änderungen zumindest anzubahnen, um sie im Sommer dann umzusetzen. Denn das erscheint mir deutlich wichtiger als die Beantwortung der Frage, wer ist denn jetzt gerade Cheftrainer bei Borussia Dortmund? Das ist eminent wichtig, aber die letzten Jahre lehren einfach, Borussia Dortmund hat nicht grundsätzlich ein Trainerproblem, sondern Borussia Dortmund hat ein Problem mit dieser Mannschaft.
Ja. Ja, so ist es. Und da gibt's eben unterschiedlichste Meinungen, glaube ich, oder vielleicht auch zu viele Meinungen bei diesen ganzen Typen und Charakteren, die da drin sind, weil sie starke Egos haben, weil sie schon auch natürlich eine Richtung vorgeben wollen, und oft deckt sich das halt nicht und dann sagt der eine der und der andere das, und ja, das führt eben dann dazu, wie wir es eingangs gesagt haben, dass eben man das Gefühl bekommt an der Mannschaft und so weiter, allein wie die zusammengestellt ist, dass da eben nicht alle an einem Strick ziehen sozusagen, der dann in dieselbe Richtung geht. Und ja, es bleibt spannend. Olli, vielleicht eine ganz kurze Prognose, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sprechen nächste Woche auch nochmal über Nuri Sahin, da bin ich mir relativ sicher, egal was in diesen zwei Spielen passiert. Also bei einer Bologna... Sagen,
wir wissen nur nicht, in welchem Kontext. Ja,
so ist es. Bei einer Niederlage gegen Bologna sagst du, Nuri Sahin ist raus.
Es ist, selbst das ist für mich kein Automatismus. Also dieses Bologna-Endspiel ist natürlich deshalb aufgekommen, weil die Äußerungen von Lars Ricken, uns interessiert jetzt erstmal kurzfristig nur Bologna, die Interpretation zur Folge gehabt haben, okay, wenn Bologna verloren werden sollte, ist er automatisch weg. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der eigentliche D-Day vielleicht, wenn man dieses Begriff, das hat der Christian Lindner ist dafür schwer gescholten worden, dass er den Begriff D-Day benutzt hat. Aber ihr versteht, was ich meine, dass vielleicht das entscheidendere Spiel das Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Wochenende sein wird. Mal ganz unabhängig von Bologna. Wenn Bologna ein Desaster werden sollte, dann glaube ich schon, wird vorher was passieren. Wenn man Bologna so übersteht, dass man sagen kann, man hat jetzt, auch wenn es nicht gerade erfolgreich war, zumindest nicht den Eindruck, als ob die Mannschaft hier gegen den Trainer spielt, dann könnte ich mir vorstellen, kriegt Nürnstein vielleicht auch noch das Spiel gegen Werder.
Ja, ich glaube, ich gehe größtenteils da tatsächlich mit deiner Analyse, Olli. Also ich glaube, es kommt auch auf die Art und Weise an, wenn du hier untergehst heute, dann werden sie sich intensiv umgucken und dann werden sie vielleicht auch den, ich sage es jetzt einfach mal so hart, nächstbesten nehmen. Wenn das aber heute einigermaßen okay geht, dann zögert man das Ganze raus für das, was, also mein Bauchgefühl sagt mir, man zögert das Ganze so, wie sie sich jetzt auch alle geben, auch nach dem Spiel in Frankfurt, sie zögern das Ganze raus. Aber wie gesagt, das ist nur ein Bauchgefühl. Ja, ja. Wir gucken mal, was jetzt dabei rauskommt. Drücken natürlich aus schwarz-gelber Sicht morgen auch die Daumen. Olli, wir müssen trotzdem noch über eine sportliche Situation sprechen, über die der ein oder andere auch ganz schön gewütet hat nach der Partie gegen Frankfurt. Und zwar geht es da um zwei vermeintliche Elfmeterentscheidungen. Einmal ein, vermeintliches Foul, ein Schubser von Collins, glaube ich, war es, an Jamie Gittens. Und dann ein paar Minuten später Serhou Guirassy, der vermutlich ganz leicht die Hand auf die Schulter aufgelegt bekommt. Ich glaube, anders kann man es nicht nennen. Und der sich dann 8 Meter vom Tor fallen lässt, wo ich sofort gesagt habe, egal, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, du kannst einfach stehen bleiben und den Ball aus 8 Metern ins Tor unterbringen. Das hast du letzte Saison in 28 Spielen 28 Mal geschafft.
Ja.
Wieso machst du es da nicht? Und dann haftet auch sehr, sehr schnell wie an Serhou Guirassy eben so ein Schwalbenkönig-Attribut, was es dir dann auch in den nächsten Spielen nicht leichter macht, einen Elfmeter zu bekommen. Aber Olli, ganz kurz, was sagst du zu den beiden Situationen? Und dann hören wir mal schnell, was der Kapitän Emre Can gesagt hat, weil der war nämlich wirklich auf 180.
Also, dann mache ich es tatsächlich ganz kurz. Also für mich ist, du hast gesagt, wäre ein Schubser gewesen von Collins dagegen Jamie Gittens. War schon ein kräftiger Schubser. Also für mich ist das ein klarer Elfmeter gewesen. Und ich war etwas überrascht, dass der Unparteiische anschließend erklärt hatte, er hätte diesen Schubser auch wahrgenommen. Er sei allerdings der Auffassung gewesen, dass der Schubser nicht ursächlich für den Sturz von Gittens gewesen ist. Also ganz ehrlich, sehe ich komplett anders. Und ich kann da tatsächlich auch die Aufregung der Borussen verstehen. Die andere Situation mit Guirassy, das war, ich sag mal, der untaugliche Versuch, einen Strafstoß rauszuholen. Und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, warum er das macht in der Phase. Denn ich finde, er hätte gut und gerne da auch einfach weiterspielen können. Und dann wäre vielleicht für Borussia Dortmund auch noch eine Tormöglichkeit daraus entsprungen.
Ja, aus 8 Metern. Ja. Da kannst du doch den Ball auch aufs Tor bringen. Also da das Risiko einzugehen und dich auf den Pfiff des Schiedsrichters zu verlassen, finde ich Wahnsinn. Trotzdem, wir hören mal rein, wie Emre Can diese Situation gesehen hat. Hier ist er.
Ein Stück weit ungerecht behandelt, auch gefühlt. Es gab, glaube ich, so zwei knifflige Elfmetersituationen. Wie haben Sie die beiden gesehen?
Bei Serhou kein Elfmeter, bei Jamie 1000% Elfmeter.
1000%?
1000%, ja. Bei so einem Tempo, wenn Kontakt da ist, am Kniebereich, ganz klarer Kontakt. Ich dachte, das war ein leichter, aber es war ein ganz klarer Kontakt, habe ich jetzt nochmal gesehen. Deswegen zu 100% Elfmeter. Ich verstehe nicht, wie man da keinen Elfmeter geben kann. Keine Ahnung. Ehrlich. Keine Ahnung. Zu 100% Elfmeter. Bei so einem Tempo, jeder, der mal Fußball gespielt hat, wenn du mit Jamie seine 35 km/h da lossprintest und dann Kontakt am Kniebereich ist, ganz, ich verstehe nicht, wie man da keinen Elfmeter geben kann. Wenn wir jede Woche Bundesliga gucken, das gibt es für 1000-mal einfachere Sachen, gibt es Elfmeter und heute nicht. Wie geht das?
Ja, also wie gesagt, Emre Can sicherlich sehr, sehr berechtigt, dass er da gesagt hat, das hätte ein Elfmeter sein müssen. Zumindest sehe ich das auch so. Wie gesagt, wir reden hier von der Aktion von Collins gegen Gittens. Das andere Ding, Sirou Girassi, naja, Mantel des Schweigens mal lieber drüber. Es ist ja sowieso so, Manni, wenn man in der Situation steckt, in der Borussia Dortmund sich derzeit befindet und wenn man dann anschließend, sagen wir mal, vermeintlich nicht gegebene Elfmeter zu stark thematisiert, dann ist das immer so ein bisschen anrüchig, dann gilt man schnell als schlechter Verlierer. Das hat Ricken übrigens auch so eingeräumt, deshalb hat er da auch der Sportgeschäftsführer kein Fass aufgemacht. Also, und ich meine, die Punkte sind weg. Es ist ohnehin müßig, da jetzt noch darüber zu debattieren. So, aber lass uns noch mal über eine Sache, wo wir jetzt so langsam auch auf die Zielgerade einbiegen, sprechen. Es ist ja völlig offensichtlich, dass sich in der Mannschaft von Borussia Dortmund was verändern muss. Und dann ist immer die Frage, was kann man vielleicht tatsächlich erst im kommenden Sommer, wenn man dann während des Sommertransferfensters sicherlich etwas mehr und etwas bessere Möglichkeiten hat, tun? Oder was kann man vielleicht jetzt auch im Januar noch tun, während der Öffnungszeiten des Wintertransferfensters? Und Manni, da soll sich ja einiges tun, ne?
Ja, so ist es. Also, aber auch da, Olli, wir haben jetzt den 20. Januar. Man will natürlich auch als Trainer, wenn du schon Verstärkungen bekommst, die natürlich möglichst früh dabei haben, damit die Mannschaft kennenlernen. Das ist ja auch immer ein Prozess. Jetzt hast du schon wieder 3 Spiele verloren, in Anführungszeichen. Also nicht nur in Anführungszeichen, du hast die verloren und die Zeit hast du auch verloren, dass du da jemanden dazu steckst, der dann auch vielleicht mal über den Winter die Mannschaft ein bisschen kennenlernt, da vielleicht in den paar Tagen Vorbereitung schon dabei sein kannst. Und jetzt hast du ja eigentlich auch nur noch 10 Tage Zeit, ein bisschen mehr, um wirklich tätig zu werden. Und
das ist richtig, klar,
wir haben schon über ein paar Namen diskutiert. Veiga beispielsweise, auch das ist immer noch, noch nicht fix, auch wenn es scheinbar scheinbar so ist, als würde er kommen. Trotzdem ist es immer noch nicht fix. Wir sprechen jetzt seit über einer Woche über den Spieler und jetzt ist auch noch ein ganz interessanter Name wieder aufgekommen, muss man sagen. Ich glaube, wir haben vor 2 Wochen vielleicht schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Und zwar über einen Spieler, wo ich am Anfang die Infos hatte, ich glaube, Olli, du auch, dass es eigentlich nicht realisierbar ist. Und jetzt bahnt sich so eine kleine Wende an. Deshalb kommt hier unser Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja, es kommt also auf Wiedervorlage, oder es könnte zumindest sein, die Rede ist von Marcus Rashford, einem ja nicht ganz unbekannten jungen Mann. Das heißt, mittlerweile muss man sagen, ein Mann im besten Fußballeralter, 27 Jahre alt, von Manchester United. So ganz falsch, Manni, ist das, was du eben als Einleitung zu dieser Rubrik gesagt hast, ja immer noch nicht. Das heißt, es ist eigentlich außerhalb des Vorstellbaren, was das finanzielle Volumen angeht. Aber der Unterschied zu der Situation von vor 2 Wochen ist natürlich, dass beim BVB der Druck, eine Veränderung am Kader hervorzunehmen und eine Veränderung vorzunehmen, die dann vielleicht auch tatsächlich sowas wie eine gewisse Strahlkraft hat, nicht unerheblich gewachsen durch die Ergebnisse. Deshalb, also Borussia Dortmund soll tatsächlich nach wie vor dran sein an Marcus Rashford, an einem möglichen Leihgeschäft. Der ist ja ausgemustert worden bei Manchester United. Und ich meine, Manni, ein bisschen Geld hätte man ja tatsächlich auch zur Verfügung, wenn Donny Malen da tatsächlich alles unter Dach und Fach bringt mit Aston Villa. Ne?
Ja, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, also klingt das für mich ja jetzt eher schon fast nach einer Verzweiflungstat. Klar ist der gut und der hat auch eine Menge Potenzial. Gerade ein bisschen so einen kleinen Durchhänger, aber wenn du jetzt, sag ich mal, die Leihe für, was weiß ich, knapp 10 Millionen Euro für ein halbes Jahr oder nicht mal jetzt für 4-5 Monate da vollziehst, dann ist das schon richtig teuer und du hast ja nichts von ihm. Also nächste Saison oder im Sommer ist er dann wieder weg. Ich weiß nicht. Für mich macht es eher ich habe eher so das Gefühl, es gibt einfach keine Alternativen und ja, dann legt man einfach mal untypischerweise für den BVB doch einfach mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch, Hauptsache, man hat jemanden, der vielleicht auch namhaft ist, der vielleicht auch hilft, aus der Situation rauszukommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei der Situation.
Also es ist natürlich irgendwo auch ein Rechenexempel. Wie groß ist die Überzeugung bei Borussia Dortmund, dass der dich vielleicht tatsächlich noch in die Champions League schießt?
Ja, genau.
Also, darum geht's.
Dann hat sich schon gerechnet. Ja.
Dann hätte es sich gerechnet. Und die Frage ist ja tatsächlich, ob du dann bereit bist, dafür so in das Risiko zu gehen, dass du sagst, wir holen da jetzt jemanden, der braucht dann aufgrund seiner Erfahrung möglicherweise jetzt auch nicht die allerlängste Anlaufzeit, findet sich relativ schnell rein, hilft dir sofort weiter. Also ich würde das jetzt nicht als völlig utopisch abtun, denn wie gesagt, der Handlungsdruck ist richtig, richtig groß bei Borussia Dortmund. Und wie gesagt, du nimmst ja etwa bis zu 25 Millionen Euro für Donny Malen ein.
Ja.
Also ich würde das nicht völlig ausschließen wollen.
Ja. Wir beobachten es mal und ich würde sagen, ich stelle die Frage einfach nach Marcus Rashford direkt Nuri Sahin, weil in einer Stunde ungefähr ist Pressekonferenz. Mhm. Da würde er sich freuen, wenn es wieder eine Personalfrage gibt. Aber nein, Spaß beiseite. wir beobachten
der
das natürlich.
Der hat eigentlich andere Sorgen derzeit.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vielleicht muss man das dann Erik ten Hag oder wie sie alle heißen fragen. Nein, Quatsch. Wir beobachten es natürlich weiter, Olli. Mhm. Und ich muss aber trotzdem jetzt dann los mit Blick auf die Uhr. Der Bus wartet vorm Hotel.
Ja.
Damit wir zum Stadion kommen, dann die Pressekonferenz uns ansehen, anhören und dann gucken wir mal, wie das mit Nuri Sahin weitergeht, was er für einen Eindruck macht und vor allem natürlich erwarten wir dann morgen auch mal wieder das Champions-League-Gesicht der Dortmunder, oder Olli?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wird Zeit, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu besprechen, auch hier in der Dortmund-Woche. Wir hätten nichts dagegen und ich meine, eins muss man auch mal sagen, nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Es ist halt unser Job, uns mit den Begebenheiten, so wie sie vorfinden, auseinanderzusetzen. Und es gibt nun mal diese Trainerdiskussion bei Borussia Dortmund. Die wird ja jetzt auch nicht nur von uns geführt, sondern euch, die Fans, beschäftigt das, die Verantwortlichen beim BVB, auch wenn sie derzeit offenbar noch keine einhellige Meinung dazu haben, beschäftigt das auch. Wir beschäftigen uns damit logischerweise ebenfalls. Also mir täte es schon sehr, sehr leid, sollte es tatsächlich zum Trainerwechsel kommen. Das muss ich sagen.
Ja, menschlich auf jeden Fall.
Menschlich auf jeden Fall. Ich schätze Nuri Sahin. Ich halte ihn auch fachlich für gut. Und deshalb, ich würde mir sehr wünschen, wenn er noch weitere Möglichkeiten bekommen würde. Nur, wie gesagt, Manni, diese Entscheidung überlässt man immer noch nicht uns. Ne?
So ist es. Uns hat noch keiner gefragt, noch zumindest. Vielleicht wird das ja noch, Olli. Und
ja,
bis dahin,
warten wir ab.
Genau, bis dahin wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche mit vielleicht mehr Punkten in dieser Woche als letzter Woche und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
So ist es. Bis dann. Gute Woche euch.
Ciao.
Trotz allem. Ciao.